Vorab ein kurzer Hinweis. In diesem Podcast sprechen wir über Flucht und Gewalt. Bitte entscheidet für euch selbst, ob ihr euch diesen Themen gerade mental gewachsen fühlt. Eine kleine Wohnung in Hamburg. Sumretta Sejdovic blickt auf das Sofa und den Röhrenfernseher und wird ganz wehmütig. Die Möbel waren für ein Leben gedacht, das sie so nicht mehr leben darf. Gekauft in einem Moment der Hoffnung. Als sie dachte, wir dürfen doch hier bleiben, wir werden nicht abgeschoben. Diese Hoffnung hat sie jetzt nicht mehr. Überall stehen gepackte Taschen und Koffer. Ihre beiden Töchter, 10 und 12 Jahre alt, schauen sie fragend an.
Ich habe gesagt, Mädchen, wir müssen gehen. Also. Und dann die haben gesagt, ja, wir gehen Urlaub, Mama, kein Problem. Also. Dann ehrlich zu sagen, ich habe gelogen, meine Kinder, dass wir auch in Urlaub fahren. Aber das war kein Urlaub.
Wir reisen in ein weit entferntes Land am Meer, das sagt Sumretta ihren Kindern.
Und die waren auch froh, ja, die packen Sachen, aber wo, die haben auch gesehen, weil ich habe viel mehr gepackt und so. Also, dass ich auch meine Töpfe nehme und also Decke viele und so. Dann ich habe gesagt, wir bleiben ein bisschen länger da. Und die haben gesagt, bleibst du für immer da?
Das war 2001, vor über 20 Jahren. Und Sumrettas Urlaub, der wurde zur längsten Flucht, von der ich jemals gehört habe. Das ist Kinder der Flucht. Frauen erzählen. Dieser Podcast handelt von Frauen und Kindern, die flüchten mussten. Wir wollen verstehen, welchen besonderen Gefahren und Herausforderungen sind Frauen und Kinder auf der Flucht ausgesetzt und wie verändert eine Flucht das Leben, auch über mehrere Generationen hinweg. Mein Name ist Shahrzad Osterer. Ich bin Journalistin und komme aus dem Iran. Meine Eltern sind mit mir vor den Bomben in Teheran geflohen. Da war ich 4 Jahre alt. Als junge Frau habe ich den Iran dann endgültig verlassen und in Deutschland ein neues Leben angefangen. Davon habe ich schon in den ersten beiden Folgen dieses Podcasts erzählt. Das hier ist Folge 3. Sumretta und das Ankommen. Eine Geschichte über die langen Flure in Behörden, Abschiebungen und eine Frau, die sich nicht unterkriegen lässt.
Ja, jetzt rot.
Super, jetzt ist das die ganze Zeit rot, ne?
Ja.
Sehr schön, okay.
Ich erreiche Sumretta Sejdovic im Herbst 2022 in Hamburg. Wir telefonieren. Sie nimmt sich dabei selbst mit einem Aufnahmegerät auf.
Ja.
Super, sehr schön. Dann können wir jetzt anfangen aufzunehmen.
Sumretta ist 52 Jahre alt und hat schon in mehr Ländern gelebt als die meisten anderen Menschen. Aber nicht, weil sie sich das so ausgesucht hat. Geboren wurde sie im ehemaligen Jugoslawien.
Meine Kindheit, ich habe auch verbracht halb in Kosovo und dann Montenegro, weil mein Vater kommt von Kosovo und meine Mutter von Montenegro und ich bin erwachsen da und hier, ne, hier und da.
Als Sumretta volljährig wird, Ende der 80er Jahre, verliebt sie sich in einen Mann aus Montenegro. Die beiden bekommen 2 Töchter und heiraten. Aber das Leben in Montenegro ist hart, denn Sumretta gehört zu einer Minderheit.
Dann war auch schrecklich, ehrlich. Die haben uns auch nicht gelassen. So. Die wollen uns nicht Roma da haben.
Sumretta ist Roma. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum sie und ihr Mann in den 90er Jahren beschließen, Montenegro zu verlassen.
Da war auch Krieg. Dann ich habe gesagt, wir können auch nicht da leben. Also wir hatten Angst.
Von 1991 bis 2001 zerfällt der Vielvölkerstaat Jugoslawien. Es kommt zu mehreren Bürgerkriegen, zu Genozid, zur Flucht. 1990 fliehen 22.000 Menschen aus Jugoslawien nach Deutschland. Ein Jahr später sind es schon mehr als 3-mal so viele. Insgesamt werden die Jugoslawienkriege Millionen Menschen zur Flucht zwingen. Diese Kriege fordern mehr als 200.000 Menschenleben. Sumrathas Mann hat eine Schwester in Hamburg. Er schlägt damals vor, warum gehen wir nicht dorthin? Aber Sumratha zögert. Die Vorstellung, nach Deutschland zu ziehen, fällt ihr schwer.
Ich hatte ehrlich zu sagen viel Angst in Deutschland auch, weil meine Opa ist von Nazi umgebracht. Diese Angst, ich hatte immer zu kommen hier. Und dann war nicht mit Freude hier zu kommen.
Aber sie spürt, sie hat eigentlich keine andere Wahl. Sumratha und ihre Familie flüchten Anfang der 90er Jahre nach Deutschland zu Sumrathas Schwägerin. Die beiden Töchter sind da noch so klein, dass sie sich später nicht an das Leben vor Hamburg erinnern werden. Sie sind 4 Monate und 2,5 Jahre alt. Die Familie schläft erstmal auf einer Matratze im Wohnzimmer der Schwägerin. Die zeigt Sumratha auch, wo sie jetzt hin muss. In ein Gebäude mit sehr, sehr langen Fluren. Die Ausländerbehörde. Hier merkt Sumratha zum ersten Mal, wie hart das Leben als Geflüchtete sein kann.
Nee, und das war ganz schwierig. Ich habe nicht gewusst, wo soll ich hingehen, in welche Tür zu klopfen. Und das war ganz groß.
Ein Mann kommt auf Sumratha zu. Er sagt, kann ich helfen?
Und ich habe gesagt, ja, gerne. Nee, ich dachte, helfen und so, das wird doch schnell sein.
Der Mann sagt, er komme auch aus Jugoslawien. Er sagt, er könne gerne übersetzen und auch eine Wohnung besorgen. Für all das hätte er nur gerne ein wenig Geld.
Und dann, wir hatten kein Geld zu bezahlen. Mein Mann hatte eine Uhr bei Hand und ich einen Ring, meinen Ehering. Wir haben gegeben, dass sie auch uns übersetzt und eine Wohnung so finden und alles.
Der Mann übersetzt dann tatsächlich bei diesem ersten Behördenbesuch. Aber dann macht er sich aus dem Staub und nimmt Sumrathas Ehering mit. Die Familie beantragt Asyl. Generell ist die politische Situation damals in Deutschland angespannt. Schon seit den 70ern wird über eine Verschärfung des Asylrechts gestritten. Als viele Menschen aus dem zerfallenden Jugoslawien flüchten, gewinnt die Debatte an Fahrt. Von Scheinasylanten und massenhaftem Asylmissbrauch ist die Rede. Die Republikaner machen Wahlwerbung mit dem Satz, das Boot ist voll. Die Leute gehen gegen die Aufnahme von Geflüchteten auf die Straße.
Das passt mir ganz und gar nicht, dass die hier sind. Bei mir für die arbeiten und die kriegen Geld.
Und was meinen Sie, sollte man mit denen machen?
Wieder dahin zurückschicken, wo sie herkommen sind.
Die Stimmungsmache scheint zu wirken. Positive Asylbescheide für Menschen aus Jugoslawien sind selten. Selbst junge Männer, die desertieren, weil sie sonst eingezogen würden, bekommen keine Papiere. Und Sumratha?
Oh mein Gott. Wenn ich denke, kommen mir auch die Tränen.
Ihr Antrag auf Asyl wird abgelehnt. Abgeschoben wird sie aber nicht. Wohin denn auch? In ihrer Heimat ist immer noch Krieg. Stattdessen bekommen Sumratha und ihre Familie eine Duldung. Sie leben zu dieser Zeit bei Familienmitgliedern, Freunden, neuen Bekannten, reisen umher, bleiben, wo sie aufgenommen werden. Die Duldung ist praktisch eine aufgeschobene Abschiebung, die immer nur um wenige Monate oder gar Tage verlängert wird. Sumratha weiß, irgendwann wird ihre Duldung nicht mehr verlängert und dann muss sie wieder gehen.
Ich hatte nicht meine Koffer und nicht ausgepackt, meine Tasche. Also das war immer gepackt, meine Sachen, und ich dachte, wir gehen.
In diesem Klima der Ungewissheit bringen Sumratha und ihr Mann die Kinder durch. Die Familie zieht in eine kleine Wohnung in Hamburg-Altona, aber sie wissen nicht, wie lange sie dort bleiben können. Sumratha wird wieder schwanger, aber sie weiß nicht, wo ihr Sohn zur Welt kommen wird. Die Familie schlägt sich damals mehr schlecht als recht mit Sozialhilfe durch. Überall fehlt Geld. Manchmal reicht es noch nicht mal für Milchpulver für die Kinder. Dazu kommt, sobald die Duldung ausläuft, bekommen sie auch kein Geld mehr. Sumretas Töchter werden eingeschult. Sie versucht, vor ihnen geheim zu halten, dass fast jeder Schultag ihr letzter in Deutschland sein könnte. Bei jedem Klopfen an der Tür schreckt Sumretta zusammen. Sie denkt, jetzt kommen sie uns holen. Jetzt werden wir abgeschoben. Im Kopf geht sie ihre Optionen durch.
Und dann ich sage, oh, soll ich mich verstecken? Soll ich meine Kinder erstmal verstecken? Und dann ohne Kinder, die wollen mich nicht abschieben. Solche Angst kriegt man, dass du weißt, gar nichts mehr. Also willst du abhauen oder bleibst? Oder willst du kochen heute Abend, warmes? Oder willst du packen in Tüte was, wenn kommt also die Leute von außen der Behörde, dass du musst gehen? Das war verrückt, ehrlich.
Von den mehr als 350.000 Menschen, die während der Jugoslawienkriege in Deutschland Zuflucht gefunden haben, mussten die meisten wieder gehen. Nur 20.000 Geflüchtete aus Bosnien-Herzegowina wurden als Härtefall eingestuft und durften bleiben. Sumretta gehört nicht dazu. Aber ihre größte Herausforderung ist, dass ihre Kinder nichts mitbekommen von ihrer Angst, irgendwann nicht mehr geduldet zu sein in Deutschland und abgeschoben zu werden.
Die Kinder, die haben gedacht, wir gehen in die Schule und dann, wir gehören hier, ne? Wir gehören nicht in Montenegro oder irgendwo. Aber das war schwierig, mit den Kindern zu sprechen.
Also spricht sie nicht mit ihnen darüber, lässt sie in dem Glauben, dass es in Deutschland für sie weitergeht. Sie will ihre Kinder vor der Wahrheit schützen, vor der Realität. Doch die holt sie und die ganze Familie ein, genau so, wie sie es immer befürchtet hatte.
Genau, und dann war Abschiebung bei mir. Also ich hatte auch in Ausländerbehörde gegangen, dann die haben auch gesagt, ja, du hast Abschiebung, du musst auch zurückgehen. Also ich war ganz geschockt, ehrlich. Also die Angst und wohin zurückgehen.
Im Jahr 2001 sollen Sumretta und ihre Familie zurück nach Montenegro. Die Kriege im Kosovo und in Bosnien gelten offiziell als beendet. Sumrettas Duldung wird nicht mehr verlängert. Zu diesem Zeitpunkt haben sie und ihr Mann 7 Kinder. Denen erzählen sie, dass es in den Urlaub geht.
Und dann die haben gesagt, ja, wir gehen Urlaub, Mama, kein Problem. Also dann ehrlich zu sagen, ich habe gelogen, meine Kinder, dass wir auch in Urlaub fahren. Aber das war kein Urlaub. Und die waren auch froh, ja, die packen Sachen, aber wo, die haben auch gesehen, weil ich habe viel mehr gepackt und so. Ich habe gesagt, wir brauchen das, also wegen Kochen und so, dass wir auch nicht, wir hatten natürlich kein Geld so gespart und so alles, wohin, von Sozialamt wir leben. Also, dass sie auch meine Töpfe nehmen und also Decke viele und so. Dann ich habe gesagt, wir bleiben ein bisschen länger da. Und die haben gesagt, bleibst du für immer da? So, solche Fragen, ne? Dann ich habe gesagt, nein.
Warum Sumretta den Kindern erzählt, dass es in den Urlaub geht? Sie will nicht, dass die Abschiebung vollzogen wird, sondern stattdessen freiwillig ausreisen. Auf keinen Fall sollen ihre Kinder nachts von der Polizei geweckt und mitgenommen werden. Sie packen alle ihre Sachen in ein Auto und fahren über Italien nach Montenegro.
Ich glaube, ich hatte auch in der Sekunde gedacht, nee, ich kann meinen Kindern jetzt nicht sagen, wir gehen einfach irgendwo hin, ihr habt damit nichts zu tun, ihr wisst überhaupt nicht, wo das ist.
Klar, ich kann das total verstehen, dass man hier lügt. Und auch ich, die sich immer zum Ziel gesetzt hat, ihre Kinder nicht anzulügen, wurde auch schon mal schwach. Während wir diesen Podcast produzieren, passiert in meiner Heimat, dem Iran, eine Revolution. Vor ein paar Monaten war ich auf einer Demo hier in München und da waren meine Kinder dabei. Und da gab es auch einen Moment, wo ich meine Kinder anlügen musste. Da war meine Tochter 7 Jahre alt. Es gab so Luftballons, die man in die Luft geschickt hat, und daran waren die ganzen Namen von den Menschen, die hingerichtet worden sind und getötet worden sind. Und dann hat sie mich gefragt, was ist das? Ich habe gesagt, das sind die Namen von den Menschen, die im Gefängnis sitzen. Weil ich das einfach nicht übers Herz gebracht habe, einem Siebenjährigen zu sagen, diese ganzen Zettel, die du siehst, die bis in den Himmel gegangen sind, die sind Menschen, die getötet worden sind.
Das war mit den Tränen so wegzugehen. Ich konnte nicht meine Sachen nehmen. Also ich konnte auch, was ich habe auch gebracht in diese Jahre, ne, meine Sachen, meine Klamotten für die Kinder, was die haben gemacht. Oder wir haben so liegen gelassen und dann, ich musste gehen. Und dann wohin?
Sumbretta sagt ihren Kindern also, es geht in den Urlaub. Es ist eine Reise ins Nirgendwo. In Montenegro gibt es noch eine leere Wohnung für die Familie, glaubt Sumbrettas Mann. Als sie ankommen, ist das Wohnhaus unbewohnbar, komplett zerstört.
Die Wohnung, die haben auch von meinem Mann die Wohnung ganz kaputt gemacht. Ich habe auch die Bilder und so, ne? Wo sollen wir schlafen?
Zu Anfang schläft die Familie im Auto. Dann bauen Sumbretta und ihr Mann eine improvisierte Hütte aus Holz im Garten. Sie versuchen, alles aussehen zu lassen wie einen Abenteuerurlaub. Sumbretta will ihre Kinder unbedingt weiter vor der Wahrheit schützen. Die Wahrheit, dass sie gerade kein Zuhause haben. Aber natürlich lässt sich diese Lüge nicht lange aufrechterhalten.
Das war ganz dreckig und kalt und wir wussten nicht, wo wir bleiben. Also wir hatten keine Wohnwagen, nur diese Auto, ne? Und die Kinder, die haben geweint und so. Die haben gesagt, das ist nicht Urlaub, Mama. Das ist, was ist das? Also können wir gehen nach Hause? Und die waren in Weinen.
Wir hätten die älteste Tochter von Sumbretta, die inzwischen 28 Jahre alt ist, übrigens sehr gerne gesprochen. Aber Sumbretta will sie schützen. Zu traumatisch sind die Erfahrungen, die die Kinder damals machen mussten. Sie kapieren natürlich, dass das gerade kein Abenteuerurlaub ist, sondern ihr neues Leben. Ein Leben ohne festes Zuhause.
Die waren sauer auf mich, die wollten nicht mit mir sprechen. Auch. Also die Größen, meine Tochter und mein Sohn, die wollten nicht mit mir sprechen, 2 Tage. Ne? Wieso hast du gelogen? Also das war schwierig zu erzählen, weil wir hatten Abschiebung. Die sind jetzt älter noch,
ja.
Die haben Kinder und die sagen, oh Mama, wie hast du uns da gelogen und wieso hast du nicht uns erzählt?
Es ist der Beginn einer jahrelangen Odyssee durch Europa, auf der Suche nach einem Ort, an dem sie als Familie endlich ankommen können. Denn nach wenigen Wochen werden sie von der Polizei in Montenegro weggejagt. Sie fliehen von Montenegro in den Kosovo. Als sie in Kosovo ankommen, am Haus von Sumbrettas verstorbener Großmutter, müssen sie feststellen, dass mittlerweile eine albanische Familie darin wohnt. Auch hier können sie nicht bleiben. Wohin jetzt? Die 9-köpfige Familie setzt sich ins Auto und fährt und fährt und fährt. Von Italien nach Frankreich, von Frankreich nach Belgien und dann wieder zurück nach Frankreich. Sie schlafen in Wohnwagensiedlungen, Zelten unter freiem Himmel. Die Familie arbeitet schwarz auf Bauernhöfen, dort, wo sie gebraucht oder zumindest nicht vertrieben wird. Die großen Kinder arbeiten zum Teil mit, um Geld für die Familie zu verdienen. Manchmal sind sie nur so kurz an einem Ort, dass die Kinder nicht in die Schule gehen. 8 Jahre lang geht das so. Die Familie fährt ganz Europa ab, bemüht sich um Aufenthaltsgenehmigungen und scheitert. Nirgendwo kommen sie richtig an. Zwischendurch wird Sumbretta noch mal schwanger. Eine schwierige Schwangerschaft. Sie hat häufig Blutungen und muss ins Krankenhaus. Sumbretta geht langsam, aber sicher die Kraft aus. Sie weiß nicht, wo sie noch hin kann. Plötzlich kommt ihr Hamburg, der Ort, an dem sie so viel Angst hatte in den 90er Jahren, gar nicht mehr so schlimm vor. Sogar ein bisschen heimatlicher als Montenegro. Sie beschließt, dass sie es dort noch einmal versuchen möchte. Sie will endlich irgendwo ankommen. Also steuert sie den Ort an, der ihre erste Heimat auf der Flucht war. Sie packen ihr Habengut in ein Auto und fahren Richtung Hamburg. Dort sind in den vergangenen Jahren auch andere Verwandte Sumretas angekommen, ihre Cousine zum Beispiel. Sie zeigt ihr, welche Beratungsmöglichkeiten Geflüchtete eigentlich haben. Denn der Gang zur Ausländerbehörde macht ihr immer noch wahnsinnige Angst.
Ich hatte schreckliche Angst, ehrlich. Dann habe ich gesagt, okay, wir gehen nach Deutschland, so vorsichtig. Und wenn ich habe so eine gute Auto, so eine Wohnwagen, dann kann ich auch wieder in Frankreich gehen. So ich habe gedacht. Dann wenn ich gekommen hier, dann meine Cousine, sie hat mir erzählt, da gibt's auch Fluchtpunkt und Exilcafé, wo kann ich mich wenden und meine Geschichte erzählen, dass ich auch
Beratungsstellen,
genau, in Hamburg, weil ich hatte kein Geld, so einen Anwalt zu nehmen. Ja, dann ich habe gesagt, okay, ich probiere dann mit meiner Cousine, sie hat mir auch geholfen.
In Hamburg findet Sumretta Unterstützung bei einem Netzwerk, das ihr bis zu dem Zeitpunkt neu war. In diesem Beratungscafé wird ihr die Scheu vor der Ausländerbehörde genommen. Sumretta muss noch einmal zur Ausländerbehörde und soll dort ihre Fluchtgeschichte erzählen. Sie will ganz offiziell eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Das erste Gespräch nennt sie Interview. Sie nimmt alle Dokumente, die ihr helfen könnten, mit. Geburtsurkunden der in Deutschland geborenen Kinder, Taufurkunden und so weiter. Sie verinnerlicht die Tipps ihrer Cousine und hat trotzdem kein Glück. Auf dem Amt glaubt man ihr nicht.
Ich hatte so große Angst, ehrlich, da von Interview, weil ich will auch meine Geschichte erzählen, aber die haben mir auch gesagt, dass ich auch eine Mädchen erzähle. Und ich habe von dieser Sache, was ich habe dir erzählt, jetzt Hälfte gesagt oder ein bisschen was. Und die haben auch gelacht und die haben auch gesagt, ja, du erzählst als Märchen, das ist nicht wahr, was du sagst und so.
Auf der Behörde sagen sie, Sumretta würde Märchen erzählen.
Das ist so krass, diese Geschichte, dass ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich kenne ja das Leben in Ungewissheit. Ich hatte ja auch sehr lange Zeit immer wieder mein Aufenthaltserlaubnis verlängern lassen müssen. Und auch heute, wo ich einen deutschen Pass habe, wenn wir zum Beispiel im Kreisverwaltungsreferat auf eine Hochzeit eingeladen sind und dahin fahren, kriege ich einen kalten Schweißausbruch, wenn ich dieses Gebäude sehe. Also so viele Ängste verbinde ich mit diesem Gebäude. Und deswegen tut es mir so weh.
Also wirklich, jeder und jede, die nicht in die Ausländerbehörde muss, kann froh sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass da manchmal ganz willkürlich entschieden wird. Der eine Sachbearbeiter verlängert deine Aufenthaltserlaubnis um Monate und die nächste dann nur um 2 Wochen. In dieser Folge geht es ja ums Ankommen. Mir wurde das Ankommen durch die Ausländerbehörde erschwert. 13 Jahre hatte ich Angst, dass meine Aufenthaltserlaubnis nicht verlängert wird. Und auch Sumrettas Angst vor der Ausländerbehörde wird bestätigt. Mal wieder.
Die haben mir gesagt, Frau Seydoviç, du hast auch in so viele Jahre wiedergekommen. Was denkst du? Dann ich habe gesagt, ich denke, dass ich auch arbeite hier und mit meinen Kindern leben, bitte. Ich will leben hier, meine Kinder in die Schule zu gehen. Und er sagte, da gibt's keine Chance, du gehst wieder zurück. Dann ich habe auch geweint, also. Und ich habe geredet da und er sagte, wir gucken weiter. Aber was ich sage, du gehst zurück. Und er hat auch mit Hand so in den Tisch geschlagen. Und ich habe gesagt, ja, wenn du willst jetzt, du kannst mich schreien. Aber ich habe geweint und geredet mit ihm. Und mein Mann sagte, nicht reden, halt die Klappe, guck mal jetzt, was du hast du gemacht, jetzt wir kriegen eine Abschiebung und so. Aber ich konnte nicht mehr, Ich war ein Schiff mehr, ich konnte nicht mehr reisen. Also ich wusste nicht, wo kann ich auch reisen gehen mehr.
Schon wieder soll sie abgeschoben werden. Zum zweiten Mal soll sie Deutschland verlassen. Aber diesmal weiß sie einfach nicht mehr, wo sie mit ihren Kindern noch hin soll. Deswegen beschließt sie, Hamburg soll ihre Heimat bleiben und sie ist bereit, dafür zu kämpfen. Ihre Kinder sollen zur Schule gehen und die Chance bekommen, eine Ausbildung zu machen. Sumretta sucht noch einmal Rat bei der Geflüchtetenhilfe. Ein Anwalt erstreitet eine Duldung. Immerhin. Sie ist im selben Schwebezustand, in dem sie in den 90ern schon war. Aber sie ist nicht mehr die Sumretta von damals. Sie hat jetzt nichts mehr zu verlieren. Also versucht sie, ihren Alltag besser zu strukturieren und ein ganz normales Leben zu führen. Kurz nach der Duldung fängt sie an, in einem Geflüchtetencafé auszuhelfen.
Also ich arbeite schon 10 Jahre in der Romanica Fava. Das ist eine kleine Organisation von Flüchtlingen, aber extra von Balkan-Roma. Genau, ich bin eine Romni und ich leite auch diese Café, dass die auch Frauen kommen bei mir mit der Familie und dass die auch erzählen seine Probleme, wo kann ich auch die Familie helfen und begleiten. Und dann ich habe auch einen Nähekurs, dass die auch Frauen ein bisschen kommen bei mir, dass wir auch ein bisschen nähen, ein bisschen reden.
Sumretta blendet aus, was ihr drohen könnte. Sie will im Hier und Jetzt leben. Die ersten Jahre arbeitet sie ehrenamtlich. Und jetzt, seit fast 3 Jahren, hat sie eine feste Stelle. Sogar Leute, die hunderte Kilometer entfernt wohnen, wenden sich an sie. Immer donnerstags leitet sie im Café einen Nähkurs für Frauen. Es wird genäht, geredet und sich ausgetauscht. Und dann, als Sumretta schon 7 Jahre in Hamburg ist, gibt es plötzlich eine Chance, dass sie bleiben kann. Sumrettas Fall geht vor ein Gericht. Das soll entscheiden, ob sie hier in Deutschland bleiben darf oder ob sie abgeschoben wird. Ob ihre Reise hier in Hamburg wirklich zu einem Ende kommt. Jetzt gilt es. Im Gerichtssaal sind nicht nur sie und ihre Familie, sondern auch sehr, sehr viele Menschen, denen sie in den vergangenen Jahren im Beratungscafé geholfen hat.
Ja, die waren auch mit mir im Gericht und so, war auch ein Gericht. Ich habe 7 Jahre gewartet auf ein Gericht, dass die entschieden, ob bleibe ich hier oder Abschiebung. Und dann die Richter sagte, ja, ich habe das noch nicht gesehen, wie viel seid ihr auch im Saal. Da waren alle meine Freundinnen da, die waren Deutsche, so 25 Leute drinne. Die waren auch bei Boden, die haben auch gesessen und die haben gesagt, wir hören auch von Sumretta, was kommt jetzt. Das war mein glücklichstes Leben in Deutschland, ehrlich. Ich habe gesagt, okay, wenn ich kriege einen Aufenthalt, okay, aber wenn nicht, mein Herz ist so gefüllt. Die Freude einfach, die waren da, weil ich habe gesehen, auch die sind auch für mich da und die wollten alles machen, dass ich auch hier bleibe.
Und das Gericht urteilt. Sumretta darf bleiben.
Das war mein glücklichster Tag. Also in außen der Behörde, die haben auch gesagt, ja, wir brauchen ein Foto, dass du auch kommst in 2 Wochen und dann kriegst du deine Aufenthaltserlaubnis. Ich war die glücklichste Person in der ganzen Welt. Also ich habe gesagt, nein, bitte nicht in 2 Wochen, sondern in 2 Minuten. Also ich habe gerannt wie verrückt von der Straße und gelacht. Und dann meine Kollegen, die haben so gefeiert. Also ich war ganz glücklich, ehrlich. Die waren wie meine Familie, die sind noch. Die haben auch Sekt aufgemacht, ein Büro. Die haben getanzt. Und also das war krass, ey. Ich habe nie gedacht, sowas.
Wann hast du endlich ein Aufenthaltserlaubnis bekommen? Wie lange hat das gedauert?
Hat gedauert 32 Jahre.
Es wäre so schön, wenn die Geschichte hier endet. Ein Happy End. Aber so ist es leider nicht ganz.
Fühlst du dich jetzt hier zu Hause?
Nicht so sicher.
Denn auch nach 32 Jahren mit 8 Kindern und 25 Enkelkindern in Deutschland ist Sumretas Status immer noch nicht ganz sicher. Ihr Aufenthaltsstatus wurde 2018 nur für 3 Jahre ausgestellt. Gerade wird er wieder geprüft. Und nicht nur das. Durch einen rechtlichen Sonderstatus, Sumretta und ihr Mann gelten als staatenlos, hat jedes Mitglied von Sumrettas Familie einen anderen Status. Ihr Mann ist zum Beispiel nur geduldet. Ein Schicksal, das sich ihr Mann mit 240.000 anderen Menschen teilt. Sie alle gelten als geduldet. Aber Koffer packt Sumretta nicht mehr. Sie hat keine Energie mehr für die Angst.
Manchmal ich denke auch, was soll das? Also ich bin schon 52 Jahre alt und ich habe keine Kraft mehr, ehrlich zu kämpfen mehr. Also so stark, ne? Und
ja, aber würdest du auch nicht endlich mal ankommen und einfach keine Sorgen mehr haben und nicht mehr über Dokumente nachdenken müssen, sondern einfach nur entspannt leben?
Ja, das wäre meine große Wünsche. Endlich so eine Wohnung haben und so in Ruhe zu leben mit meinem Mann und mit meinen Enkelkindern. Aber nee, das kommt immer was zwischen, ne? In 2 Jahren, in 1 Jahr, dann ist so mein Herz kaputt mehr, in mehrere Stellen.
Mich hat die Geschichte von Sumretta wahnsinnig traurig gemacht und mir noch einmal aufgezeigt, wie viel Glück ich gehabt habe. Deutschland ist mein Zuhause. Ich bin hier wirklich angekommen, habe mein Leben, meine Familie hier. Wenn ich mir vorstelle, dass ich seit 32 Jahren wie auf Abruf bin, mir jede Zeit mein Lebensmittelpunkt genommen werden kann, das macht mich traurig. Sumretta ist 52 Jahre alt und lebt bis heute in einem Wohnprojekt. Ihr größter Wunsch, sie will jetzt mit 52 endlich eine erste eigene Wohnung.
Umso schöner wäre es, wenn du in 1,5 Jahren in deine eigene Wohnung ziehst, endlich, gell?
Ja, wenn es ist alles okay ist, dann kann ich dann einmal feiern.
Das war Kinder der Flucht, Frauen erzählen. Folge 3, Sumretta und das Ankommen. Danke an Sumretta Sejdovic, die uns ihre Geschichte erzählt hat. In der nächsten Folge treffe ich Evelyn Schönhut-Keil.
Da sind wir dann auch bei dem dunklen Etwas, was im Prinzip immer über meinem Leben auch geschwebt hat. Also diese Kriegsangst, dieser Flucht und Vertreibungs, dieses Trauma, dieser Druck, der sich, würde ich sagen, schon auf mich auch übertragen hat. Ja. Also das ganze Thema hörte nicht auf.
Evelyn selbst hat keine Flucht erlebt. Aber ihre Mutter ist Ende des Zweiten Weltkriegs aus Oberschlesien geflüchtet. Diese Flucht hat Spuren hinterlassen, die bis heute auch noch Evelyns Leben prägen. Übrigens, wenn euch diese Podcast-Reihe gefällt, habe ich noch einen Tipp für euch. Die ARD-Doku-Serie Kinder der Flucht. In dem Vierteiler erzählen die letzten noch lebenden ZeitzeugInnen davon, wie sie das Ende des Zweiten Weltkrieges erlebt haben. Als Vertriebene, als Verschleppte, als Kinder. Ursula Dorn zum Beispiel. Sie ist 9 Jahre alt. Da fällt die sowjetische Armee in Königsberg ein.
Später habe ich dann gesagt, warum hat meine Mutter uns das zugetraut, alles auf uns zu nehmen, uns Kindern? Habe ich nie vergessen. Ich habe ihr das auch eigentlich nie verziehen, dass sie diesen Entschluss für sich gefasst hatte. Sie hat 5 Kinder um sich herum gehabt.
Denn was die kleine Ursula mit ansehen muss, wird sie nie mehr vergessen. Inzwischen ist sie fast 90 Jahre alt. Schaut euch die Doku-Serie unbedingt an. Ihr findet die 4 Teile ab sofort in der ARD-Mediathek. Sucht da einfach nach ARD History, Kinder der Flucht. Dieser Podcast ist eine Koproduktion von SWR und BR in Zusammenarbeit mit Kugel und Niere. Redaktion: Andrea Breu, Miriam Dolderer, Susanne Pölchau und Gabriele Trost. Zum Redaktionsteam gehören außerdem Paula Lochte, Anna Bühler, Elisabeth Fee, Madeleine Londin, Emily Glaser und ich, Scharsort Osterer. AutorInnen dieser Folge: Christian Alt und Paula Lochte. Aufnahme und Tonbearbeitung: Luca Piparo und Hammer und Amboss. Audioproduktion und Sounddesign: Lenz Schuster. Produzentin: Anna Bühler. Ein ARD-Podcast produziert von Kugel und Niere.
SWR 2 Wissen, der Podcast. Jeden Tag eine halbe Stunde. Interessante Hintergründe.
Ich habe Patienten, die alleine essen müssen, weil sie die Geräusche ihrer Kinder nicht ertragen.
Überraschende Ansichten.
Der Lux ist ein Arschloch sowieso.
Wichtige Erkenntnisse.
Wenn Energie kristallisiert zu Materie, kommt gleich viel Materie und Antimaterie heraus.
Drängende Fragen.
Was spricht dafür? Was dagegen, dass ein Windrad ein Auerhuhn tatsächlich stört?
Historische Ereignisse.
Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
SWR 2 Wissen, das sind gut recherchierte Geschichten aus unterschiedlichsten Gebieten, zum Beispiel Medizin, Klimaschutz oder bewegende Biografien. SWR 2 Wissen könnt ihr in der ARD Audiothek hören, der SWR 2 App oder überall sonst, wo es Podcasts gibt.